Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine ganz besinnliche Zeit und eine Zeit voller Glückseligkeit und Liebe, sie könnte auch zur absoluten 96-Hochzeit werden. Reingestartet sind wir nach dem guten Auswärtserfolg in Paderborn, dann mit der Vergoldung im Heimspiel gegen den KSC. Und jetzt stehen wir vor der vielleicht machbarsten Aufgabe der letzten Monate. Ich betone es so ein bisschen wie ein Fragezeichen. Und können damit so richtig reinstarten in die Adventszeit mit 3 Siegen in Folge und absolut mit gestählter Brust. Freue ich mich, heute drüber zu sprechen. Dabei ist heute der liebe Luca. Guten Abend, Luca.
Mit der Rücke Nummer 7, Mustafa Bundu. Guten Abend.
Ja, egal, schwamm drüber. Servus, lieber Ferdi.
Servus Tobi. Ja, wir sind heute eine schön große Runde. Ich glaube, André hat sich in letzter Minute noch angemeldet. Das ist der gewinnbringendste Last-Minute-Neuzugang seit Dennis Aogo. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz auf die Sendung heute, auf alle. Und ich habe noch einen Aufruf an alle unsere treuen HörerInnen da draußen. Nämlich heute kommt nicht nur euer Lieblingspodcast raus. Heute ist auch Spotify Wrapped, also der Spotify-Jahresrückblick, veröffentlicht worden. Und für alle, die uns bei Spotify hören, schickt uns doch gerne, wenn wir unter euren meistgehörten Podcasts sind, vielleicht ja sogar die Nummer 1, wie die Nummer 1 von Niedersachsen, schickt uns doch einen Screenshot per DM auf Insta oder als Kommentar auf Twitter und zeigt uns, dass ihr dieses Jahr ein ganz treuer Vorwärts nach Weit Hörer, Hörerin wart. Wir würden uns freuen.
Wir würden uns sogar sehr freuen. Tolle Idee, Ferdi. Und ich lege noch einen drauf. Also natürlich werdet ihr dann auch hier bei uns, zumindest die auf Platz 1 den VNW-Pod haben, werden hier natürlich erwähnt. Und wisst ihr was? Ja, ob das ein Preis ist, weiß ich nicht, aber ihr werdet es ja jetzt in den nächsten Tagen machen und ich biete euch an, ein Meet and Greet mit André und mir vor dem Heimspiel gegen Bochum. Wir laden euch auf einen Glühwein ein, auf den Weihnachtsmarkt, bevor wir gemeinsam zum Stadion gehen. Also schickt uns das und das wird der Preis sein, den wir auslosen. Mal gucken, ob überhaupt irgendjemand was schickt, aber wenn es euch reicht, erwähnen wir euch auch einfach nur in der Sendung. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen von André und mir auf den hannoverschen Weihnachtsmarkt vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Mit dabei heute Abend der liebe Chris. Guten Abend, Chris.
Ich bin so froh, dass ich jetzt dran bin, weil ich jetzt direkt mit dem Finger auf dich zeigen kann und sagen kann, Tobi, du weißt schon, dass ich in Bochum auch dabei bin. Deswegen freut es mich, dass ich von diesem exklusiven Fantreffen jetzt gerade ausgeladen wurde.
Das ist nein, du bist dabei. Okay, also ihr Lieben, jetzt habt ihr Grund mitzumachen. Also ihr trefft nicht nur den André, ihr trefft nicht nur mich, ihr trefft auch Chris. Also der Dreierpack ist da. Warte mal, aber wenn wir so anfangen, Luca ist auch beim Heimspiel. Also
nein, ich bin im Urlaub.
Was?
Ich bin im Urlaub.
Bitte?
Ja, wie bei jedem Topspiel der zweiten Liga bin ich im Urlaub.
Und was ist mit deiner Dauerkarte, Luca?
Die kriegt mein Vater. Liebe Grüße.
Gut, den nehmen wir nicht mit, aber gut, also Chris ist dann dabei, André ist dabei, ich bin dabei, wenn ihr wollt, dann treffen wir uns auf dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover und damit begrüße ich dann auch die letzte Person in dieser Folge. Schönen guten Abend, lieber André.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen, lieber Opa Schlumpf. Die einzige Frage ist, warum ich nicht bei breiter und gestählter Brust vorgeschlagen wurde, sondern dass da Luca kam, hat mich etwas überrascht. Aber gut. Ja, Chris, ich freue mich, dass wir beim Podcast Spotify-Gedöns auf Platz 1 bei dir sind. Dann darfst du natürlich kommen, aber der Screenshot muss da sein. Wenn da Lanz und Precht steht, dann bist du leider wieder ausgeladen. Da müssen wir uns an die Regeln halten, die wir uns hier selber gegeben haben. Einen Satz möchte ich noch zum Beginn loswerden. Und zwar, wir gucken ja immer nach vorne. Aber heute, finde ich, müssen wir noch mal nach hinten hören. Und dementsprechend wollte ich auch noch mal Kling, Glöckchen, Klingelingeling hier einwerfen. Es war herrlich. Vielen Dank dafür.
Ja, es war auch so einstimmig, das fand ich schön. Ja, absolut, absolut alles richtig, was du sagst, André. Also Chris muss natürlich diesen Screenshot schicken. Ich würde höchstens akzeptieren, wenn Talk ohne Gast Till Reiners und Moritz Neumeier da Nummer 1 wäre. Aber gut, was weiß ich schon. Also starten wir rein in diese Folge. Wie gesagt, 2 Siege im Rücken. Das erste Mal seit dem glorreichen Saisonstart von 4 Saisonsiegen hat 96 das bewerkstelligen können auf beeindruckende Weise in Paderborn. Auf beeindruckende Weise in der zweiten Halbzeit gegen den KSC. Und jetzt folgt Preußen Münster. Luca, ich will ehrlich sein. Preußen Münster ist für mich der gefühlte Prototyp eines Drittligisten. Ja, also ganz okay. Schöne Vereinsfarben haben sie auf jeden Fall. Das ist dann noch das Beste an ihnen. Aber ich nehme die nicht so ganz ernst. Das ist natürlich mein Problem, das geht mir oft so nach Siegen von 96, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Aber was kannst du uns und unseren HörerInnen vor allem über Preußen Münster erzählen, die vielleicht auch nicht so tief drin sind? Also klar, Oliver Batista Meier, bin ich ehrlich, Spieler würde ich auch gerne bei uns sehen. Also wir haben zwar den besseren Batista Meier, aber mal gucken, wie lange. Aber trotzdem, es ist ein großartiger Fußballer. Ansonsten, ja, Luca, was kann Preußen Münster, was ist Preußen Münster? Kann Münster mehr als Tatort?
Ich würde sagen, Preußen Münster ist ein Projekt in dieser Saison. Weil Preußen Münster hat so ein bisschen die Hannover 96-Transformation im Sommer gemacht, auch wenn sie natürlich finanziell da nicht so ganz mithalten können. Die haben ja zum Ende der letzten Saison ihren Trainer entlassen, den Sascha Hildmann. Der wurde dann ersetzt für, ich glaube, 3 Spiele von Christian Panda. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat einmal Christian Tietz mit Magdeburg vermöbelt. Ich glaube 5-0 oder so. Und hat die Preußen in der Liga gehalten. Und seit diesem Sommer steht an der Seitenlinie Alexander Ende. Das ist aber hoffentlich nicht das Ende von Preußen Münster, sondern nur am kommenden Freitag. Und es ist wirklich ein Ansatz, der eigentlich so gar nicht zu einer Mannschaft passt, die in den Gefilden rumfleucht, wo sie rumfleucht, weil Preußen Münster einen Ballbesitzansatz verfolgt. Das wird ja in Deutschland immer als, ich sag mal, schöner Fußball angesehen. Kann man ja von halten, was man will. Mir geht's da ja ähnlich. Ich habe ja auch lieber einen Ballbesitztrainer als Stefan Leitl. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen im Detail anguckt, dann ist Alexander Ende vielleicht sogar der uns mal versprochen wurde. Nämlich spielt er ein 4-4-2 mit Raute, auf Ballbesitz ausgelegt. Und da ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Es ist gar nicht mal so sehr darauf ausgelegt, Tore zu schießen, sondern es wirkt eher so, als wäre der Ballbesitz mehr ein Mittel zur Torverhinderung als zur Torerzielung. Also halt dieses gute alte Sprichwort von wegen, habe ich den Ball, kann der Gegner kein Tor schießen. So wirkt Münster auf mich, weil sie haben einen ultraspannenden Ansatz mit diesem Ballbesitz und dem 4-4-2 als Raute etc. pp. Aber sie haben auch genau das Problem, was ich vor der Saison bei ihnen gesehen habe. Und das ist einfach irgendwo mangelnde Qualität als gefühlter Drittligist. Ich meine, ja, sie sind irgendwo zwischen Platz 1 bis 4, was den Ballbesitz angeht. Da sind sich ganz viele Statistikportale nicht ganz sicher, wo sie liegen. Platz 1 oder 2 in der Passquote zusammen mit uns, da ist auch immer so ein bisschen die Frage. Ja, aber Platz 17 erwartete Tore, Platz 14 erwartete Gegentore, also nicht gut. Vorletzter im Field-Tilt, also sehr viel Tiefenballbesitz. Und das spiegelt sich auch im Platz 18 in der Passhöhe wieder, weil sie sehr viel den Ball sehr tief zirkulieren lassen. Also vom Sechser auf den Innenverteidiger, von Innenverteidiger auf den Keeper, vom Keeper wieder auf den Sechser, vom Sechser auf den Achter. Und so versuchen sie halt den Gegner rauszulocken, um dann wiederum relativ schnell und diagonal nach vorne zu überspielen, indem dann ganz gerne ein Stürmer gesucht wird, der lässt klatschen und der andere Stürmer von diesem Zweiersturm startet in die Tiefe. Und das ist so das häufigste Muster, was Münster eigentlich bedienen möchte. Gegen den Ball haben sie einen sehr pressinglastigen Ansatz und auch einen sehr aggressiven Ansatz, das muss man wirklich sagen. Also sie sind Dritter in Passes per Defensive Action, also wie viele Pässe lasse ich dem Gegner, bevor ich eine Defensivaktion von mir habe, spricht immer für ein relativ hohes Pressing. Sind Platz 1 oder 2 in den Fouls, je nachdem wie man fragt, Platz 1 gewonnene Zweikämpfe und Platz 2 bei den gelben Karten. Also ich sag mal so, ich würde mich nicht beschweren, wenn es da ein paar gelbe Karten hagelt und vielleicht sogar eine gelb-rote.
Ferdi, jetzt haben wir in den letzten beiden Spielen gegen Mannschaften gespielt, die schon eine gewisse Ambition haben. Ne? Paderborn als Tabellenführer, als wir hingekommen sind, Karlsruhe in den letzten Jahren immer irgendwie nah dran, auch jetzt wieder mit dabei. Ist dann, also da haben wir unser Konzept umgestellt, wir waren defensiver, wir waren ein bisschen auf defensive Stabilität auch bedacht. Ist dann Preußen-Münster, so wie Luca es gerade beschrieben hat, nicht vielleicht ein Gegner, der da jetzt überhaupt nicht reinpasst und muss dann Christian Tietz wieder was verändern?
Also ich glaube, Christian Tietz wird immer etwas verändern, gegnerabhängig. Das finde ich grundsätzlich sehr angenehm. Und Preußen-Münster wird sicherlich auch nochmal ein anderes Spiel als Karlsruhe, weil Karlsruhe hatte am Ende gar nicht so wenig den Ball, aber sie wollten ihn eigentlich überhaupt nicht haben. Und Preußen-Münster will schon den Ball haben. Und ich glaube, das passt aber auch gar nicht so schlecht rein, weil es war schon so, dass wir oft in Spielen gut ausgesehen haben, wo der Gegner auch ein bisschen Interesse am Fußballspielen hatte und wir nicht in diesen toten Ballbesitz laufen. Und was ich aber ganz spannend fand, Luca hat jetzt eben viel darüber erzählt, wie Preußen-Münster auftritt, was sie sein möchten. Ich habe das Gefühl, die haben schon auch so eine gewisse Entwicklung zuletzt durchgemacht. Die hatten nämlich eine Phase, da hatten sie wirklich ultra viel Ballbesitz. Da hatten sie in 5 von 6 Spielen über 60% Ballbesitz und haben aus diesen 6 Spielen aber nur 4 Punkte geholt. Und ironischerweise das eine Spiel, das sie gewonnen haben, das war eben das Spiel, wo sie nicht 60% Ballbesitz hatten. Und ich habe das Gefühl, sie haben in den letzten Spielen, hat Alexander Ende so ein bisschen so seine Lehren daraus gezogen, dass dieser tote Ballbesitz, den Preußen-Münster einfach unfassbar viel hat. Also da ist wirklich der Ballbesitz, ich bin Freund davon, den Ball zu haben, aber bei Preußen-Münster ist der Ballbesitz ein reiner Selbstzweck. Die machen nichts damit. Ich habe das Gefühl, das haben sie irgendwann auch gemerkt, dass dieser viele Ballbesitz ihnen gar nicht so viel bringt. Und in den letzten 4 Spielen hatten sie dann in keinem einzigen davon über 60% Ballbesitz und haben dafür aber 7 Punkte aus 4 Spielen geholt. Kann man jetzt darüber diskutieren, ist das Korrelation, ist das Kausalität, ist das vielleicht ein bisschen kurzer Trend. Aber auch in den beiden Spielen, die sie gewonnen haben, das war jetzt zuletzt gegen Bielefeld und gegen Kiel, das waren die beiden Spiele, wo sie weniger als 50% Ballbesitz hatten. Das heißt, die haben schon auch, sind so ein bisschen von diesem ultra vielen Ballbesitz weggegangen, überlassen dem Gegner mehr den Ball und das hat ihnen ganz gut getan. Und ich glaube, wir dürfen nicht in die Falle tappen, dass wir ihnen in diese Karten spielen, dass wir das Spiel zu sehr an uns reißen, weil eigentlich finden wir es auch ganz okay, wenn Münster den Ball hat, weil sie machen nicht so allzu viel damit. Und wir sind zuletzt sehr stabil aufgetreten, auch bei gegnerischem Ballbesitz. Das heißt, meine Hoffnung wäre, sich nicht zu sehr locken lassen, beziehungsweise Pressing ja, aber Preußen schon auch ein bisschen das Spiel machen lassen, weil das ist das, was sie eigentlich gar nicht so gut können. Was lustig klingt, weil sie viel den Ball haben wollen, aber eigentlich sind sie damit fast am schwächsten.
Klingt jetzt erstmal aber nach einem Gegner, den wir schlagen können, André, oder? Also gute Nachricht ja unter der Woche. Markus Mann hat dem VfL Wolfsburg abgesagt. Das hat Martin Kind sehr erfreut. Wird dich sicherlich auch sehr erfreut haben, aber kann das dann nochmal so einen Schub geben für das Flutlichtspiel in Münster?
Ja, hat mich erfreut, ganz toll. Und zu deiner Frage, also jetzt mal ernsthaft. Preußen-Münster hat das letzte Mal, das überhaupt schon mal gegen uns gewonnen haben, ist schon eine Frechheit als solche, hat das letzte Mal gegen uns gewonnen im Jahr 1979. Ich weiß gar nicht, wie da der Papst hieß und ob die Russische Föderation da
irgendwie. Johannes Paul II.
Aha. Also, das sind.
Ich war da schon geboren, deswegen weiß ich das.
Ja. Entschuldigung, du warst da nicht nur geboren. Also.
Ich war da gerade so geboren.
Ich habe auch gar nichts gesagt, aus Angst vor Schnippschnapp. So. Dementsprechend, nein, aber das war 1979. Danach haben wir 11 Pflichtspiele gegen die gehabt. 7 gewonnen, 4 Remis gespielt. So, wir sind auswärts klingt auch schon albern, eine Macht. Wir haben in den letzten 7 Spielen, haben wir, glaube ich, 3-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt. Also, wir wollen nach oben und die wollen nicht nach ganz unten. Also, wann und wieso nach 2 Siegen sollten wir denn gegen die bitte nicht gewinnen? Und ich glaube, Luca hat das ja auch ganz stark rausgespielt. Das Einzige, wo Preußen-Münster uns schwindelig spielen kann, ist, wenn Luca sagt, wer von wo nach was gepasst hat. Ich habe versucht, da mitzupassen, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Die 2 auf die 8, der Innenverteidiger auf die 8, die 6, die 4, dann quer zum Torwart. Also ganz ehrlich, gegen unser Pressing werden die dann ja keine Chance haben, werden den Ball vor lauter Angst immer nach vorne jagen oder den entscheidenden Pressingball dann eben an uns verlieren und dann wird den Chaco da rein dribbeln und Jokota reinköpfen und Bundo unter die Latte nageln. Also das das wird ein schöner Auswärtssieg. Ich mache mir gar keine Sorgen.
Ja, die Gegenrede für dich kommt noch. Da ist Ferdi schon ganz heiß. Aber Chris, ich will dich kurz reinholen. Also machen wir es kurz. Preußen-Münster ist ein Gegner, wenn du aufsteigen möchtest. Und offensichtlich ist das ja das wirklich komplett proklamierte Ziel, dass selbst Markus Mann jetzt Millionengehälter ein halbes Jahr warten lässt. Das heißt also, wir werden die sicher schlagen. Siehst du das auch so?
Also ohne Preußen-Münster zu nahe treten zu wollen. Also wir reden ja über Zweitliga-Fußball. Und ich glaube, Preußen-Münster ist ein Gegner auf dem Papier, den musst du nicht nur schlagen, wenn du aufsteigen möchtest, sondern eigentlich wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo in der oberen Tabellen oder ja, Hälfte oder im Mittelfeld landen möchtest, weil sie halt auf dem Papier einfach zu wenig Historie in den beiden oberen Spielklassen haben, als dass sie oder auch finanziellen Background, Struktur im Verein, das ist alles in den Entstehungswurzeln und du musst diese Mannschaft schlagen. Also ganz ehrlich. Und Hannover hat gezeigt, dass sie durchaus jetzt in den letzten beiden Spielen auch von ihrer eigentlichen Spielidee abweichen können. Das können sie dann gerne erstmal wieder gegen Preußen-Münster machen, den Ball überlassen und schauen, was der Gegner damit anfängt. Ihr sagt ja in der Regel nicht viel. Und dann können wir immer noch gucken, wann wir umschalten, wann wir unsere Ideen anpassen. Und ich bin relativ tiefenentspannt tatsächlich auch, was diesen Freitag 18.30 Uhr betrifft.
Kann ich verstehen, Ferdi. Du wolltest wahrscheinlich André sagen, was er für einen Unsinn erzählt hat. Oder hattest du noch einen anderen Punkt?
Nee, ich mache das nur so unfassbar gerne.
Ja, ich fühle das sehr,
Nee, ich habe überlegt, weil André hat ja das Pressing angesprochen und dass Münster da der chancenlos gegen ist. Und ich bin grundsätzlich auch immer ein Freund davon, früh zu pressen, weil das einfach die meisten Zweitliga-Teams nicht umspielen können. Preußen-Münster macht das aber schon ganz ordentlich. Die machen nicht allzu viele Dinge gut, aber somit die beste Halbzeit, die ich in dieser Saison von ihnen gesehen habe, das war gegen Schalke. Und Schalke ist ja wirklich einer der Gegner, die am besten, am höchsten anpressen. Und Preußen-Münster hat das tatsächlich ganz gut umspielt. Und Schalke da mit die meisten Probleme bereitet, die ein Gegner Schalke in dieser Saison bereitet hat. Deswegen, und da komme ich so ein bisschen auf Chris zurück, glaube ich, gefällt es mir fast besser, wenn wir nicht so ultra hoch anpressen und Münster die Gelegenheit geben, dass sie unser Pressing überspielen und dann auf eine mangelhaft besetzte Restverteidigung zulaufen, sondern dass wir ihnen wirklich den Ball geben und uns, wie jetzt gegen Karlsruhe und Paderborn, auch einfach ein bisschen kompakter staffeln, weil da sehe ich nicht allzu viel Gefahr auf uns zukommen.
Das beruhigt mich. Luca, du hast uns erzählt, wie sie spielen werden. Kannst du uns das sagen, wer spielen wird? Also Oliver Baptista-Meyer habe ich schon genannt. Ich glaube, das ist schon klar aus der Bayern-Schmiede, wie auch ein paar Spieler bei uns. Wer wird dann noch so spielen? Um ihn herum, hinter ihm, vor ihm?
Ja, OBM, also Oliver Baptista-Meyer wird, wenn man ja so ein bisschen sich anguckt, wie er gespielt hat oder wo er gespielt hat, wenn auch Joshua Mees fit war. Das ist nämlich so ein bisschen meiner Meinung nach der andere fast schon beste Spieler im Münsteraner Kader. Ich vermute, dass er im Sturm spielen wird, also als linker Stürmer, weil er ja eigentlich Zehner ist und so ein Wirbler. Aber immer wenn Joshua Mees fit war, der war jetzt seit Spieltag 5 verletzt, hat jetzt gegen Bielefeld eine Halbzeit gespielt. Ich vermute mal, er wird jetzt wieder in die Startelf rücken. Hat Mees auf der 10 gespielt und Baptista-Meyer dann im Sturm. Und der Sturmpartner von Baptista-Meyer, da wird es dann relativ spannend, weil da wechselt, da, oder da hat Alexander Ende diese Saison relativ viel durchgewechselt. Da ist einerseits teilweise Lars Lokotsch gestartet, der kam vom SC Verl im Sommer, da wo auch Alexander Ende herkam, also die kennen sich. Ich würde aber tatsächlich Oskar Wilhelmsson erwarten, weil das ist genau so ein schneller, kopfballstarker Konterstürmer, wie er dann in dieses Konstrukt ja besser passt und wie er einem gewissen Spieler mit der Nummer 3 eventuell auch mal einen Zweikampf gegen gewinnen kann, der einen Freistoß schinden möchte, egal. Im Tor, um so ein bisschen nach hinten zu gehen, wird Morten Behrens spielen. Eigentlich spielt da Johannes Schenk. Das ist zum Beispiel so ein Keeper mit Jojo Schenk, den würde ich auch nehmen, falls wir einen neuen nicht bekommen, weil er ein eher spielstarker Keeper ist. Der hat gegen Schalke allerdings rot gesehen und ist immer noch gesperrt. Deswegen
auch ein ehemaliger Bayern-Keeper, ne? Auch ehemaliger Bayern-Keeper.
Ich meine, ja. Ja. Dann Linksverteidiger wird Mikkel Kerkeskov wahrscheinlich geben. Kam von Kiel vor 2 Jahren. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo sie sich auch komplett neu aufgestellt haben, weil sie da einfach für den Fußball von Alexander Ende neue Spielertypen brauchten. Und zwar, das ist einmal in der Innenverteidigung Paul Jäkel und Jannis Heuer. Paul Jäkel kam von Union Berlin und Jannis Heuer ist geliehen vom FCK. Und dann auf der Rechtsverteidigerposition würde normalerweise Jano Terhorst starten. Der hat allerdings seine 5. Gelbe gesehen. Wie schon erwähnt, ist Preußmünster durchaus gelbanfällig. Deswegen erwarte ich da Marco Meierhöfer, vor der Saison gekommen von Fürth. Also 3 von 4 Leuten in dieser Viererkette sind wirklich Neuzugänge. Genauso auf der 6, Marcel Benger, kam auch von Ferl, ist so ein bisschen, Dreh- und Angelpunkt des Münsteraner Spiels. Ich meine, ist ja ganz gerne mal bei solchen Ballbesitztrainern, dass sie dann ihren Sechser mitnehmen, weil die sich den, ne, weil die den kennen, weil die wissen, weil der Spieler weiß, was der Trainer will. Deswegen Marcel Benger da. Der wird dann flankiert im Mittelfeld vom Kapitän, von Jorrit Hendricks links und von Yassin Bouchama rechts. Und dann, wie gesagt, Joshua Mees auf der 10 und dann Oliver Batista Meyer und Oskar Wilhelmsson im Sturm.
Jetzt haben wir ein paar Namen gehört. Jetzt gucken wir mal auf uns. Es war schon vor dem letzten Spiel so ein bisschen Qual der Wahl.
It has gotten worse.
Oh, ja, eben. Also, ja, es wurde, ja, oder worse. Also, ja, ist better, es das? Ja, gut, worse oder better. Ich meine, wenn ich von Qual spreche, muss es worse sein. Okay, bin ich bei dir. Das heißt, es ist so, der Trainer hat also wieder schwere Entscheidungen zu treffen. Er hat sie in der letzten Woche getroffen. Zu meiner Überraschung dann auch Yannick Rochelt aus dem Kader gestrichen.
Juhu!
Ohne dass er erkrankt, wer ist der Katze gerade auf den Schwanz getreten? Ohne dass er erkrankt oder verletzt gewesen ist. Sterner sind wir ja schon gewohnt, dass der U23 spielt. Also das war jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend. Aber so auch Henry Blank, also auch sehr ambitionierter Spieler. Ferdi und ich haben ihn in Anfang der Saison immer und immer wieder gefordert, auch zu Recht, wie ich meine und möchte und auch dabei bleiben möchte. Navrocki ist jetzt halt fit, das macht es dann tatsächlich schwer. Ja, was machen wir denn jetzt? Also klar ist, dass wir eine Breite im Kader haben, die gut tut, wenn Spieler verletzt sind, auch wenn wir es nicht ganz auffangen konnten, weil da lief es nicht so gut. Und die natürlich jetzt zum Problem werden kann, André, für einen Trainer. Also wie hält er denn die Spieler bei Laune? Wie erklärt er denn, wer spielt, wer nicht spielt? Kommt Maurice Neubauer zurück, obwohl Koya Uden uns so begeistert? Aber Maurice dann auch kommt und macht diese Vorlage auf Bundu. Also ich möchte nicht in der Haut des Trainers stecken, ehrlich gesagt. André, würdest du groß was ändern zur Startelf? Und würdest du vielleicht sagen, ja, machen wir doch quasi einen Mix aus Startelf und den ersten Wechseln im Spiel gegen Karlsruhe zu Hause? Oder wie würdest du grundsätzlich das Spiel angehen?
Also wie Titz das sagt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber wenn die Botschaft ist, lieber Yannick, ich habe wieder kein Foto für dich, ist mir fast alles recht. Tatsächlich aber, ja, also wenn Neubauer fit ist und zwar wirklich matchfit ist, dann muss der von Anfang an spielen. Was wir dann mit Uden machen, müssen wir halt mal gucken. Aber Neubauer hinten links muss gesetzt sein. Alles andere würde mich schon arg überraschen. Ansonsten ist es ja immer besser, aus dem Vollen schöpfen zu können, als nur ein Verletzungslazarett zu haben und zu gucken, wer aus der Jugend noch gerade auslaufen kann. Von daher bin ich mit der Situation nicht unzufrieden. Und er hat doch alles richtig gemacht beim letzten Spiel. Titz hat doch alles, übrigens wie schon in vielen Spielen zuvor auch, er hat doch alles richtig gemacht. Die richtigen Leute aufgestellt, die richtigen Einwechslungen gemacht, die richtigen Momente wieder abgepasst. Also über Titz, glaube ich, brauchen wir uns im Moment nicht wirklich beschweren. Ich bin mir auch sicher, dass er gegen Preußen Münster die beste Mannschaft auf dem Platz zaubert. Die Fragen, die du alle aufgeworfen hast, müssen diskutiert werden. Die spannendste Frage ist für mich aber tatsächlich Pichler oder Kehlmann. Und dazu möchte ich gerne die anderen hören.
Ja, warte, das ist mir ein bisschen zu schnell. Also da will ich doch nochmal, also okay, dann lass uns die Baustelle mal kurz definieren. Also okay, hinten links haben wir die Baustelle. Da ist dann tatsächlich die Frage, kommt Neubauer zurück? Ja, nein, nehme ich mal mit. Wir haben vorne eine Baustelle, nämlich die Frage Benji oder Pichi. Haben wir sonst noch
Es ist Baustelle? Die erste Sendung in der Saison, wo du keine Baustelle im Tor aufmachen willst.
Das stimmt ja so nicht. Aber 2 Spiele zu 0, wer bin ich denn an Nahum 0 zu 2 fändete? Dann aber, Chris, haben wir noch mehr Baustellen oder sind das wirklich, sind das die Stellen, wo es eng wird?
Ich glaube, das sind die Stellen, wo es wirklich eng wird, wenn man sich nicht mit der Frage beschäftigen möchte, ob Navrocki weiterhin Bestandteil dieser Dreier- respektive Fünferkette sein möchte. Ich kann dir aber auch eine Antwort geben. Also ich glaube, Pichy hat sehr überzeugt und hat natürlich auch mega guten Impact gehabt, was sehr deutliche Werbung dafür macht, dass man von diesem ursprünglichen Modell, auch wenn Kellmann deutlich mehr Tore geschossen hat, dass man davon wieder Gebrauch nehmen sollte, nämlich dass man die Qualitäten des Pichler in das Spiel aufnimmt, einbaut und nutzt und dann gegebenenfalls mit Kellmann über die letzte Zeit eines Spieles nochmal die Torgefahr reinbringt, in der Hoffnung, dass er dann halt so wie am Anfang der Saison nochmal kurz netzt und das Spiel vielleicht abrundet. Bundo hat sich endlich selber belohnt. Er hat ja auch im letzten Spiel durchaus was liegen lassen, wurde aber endlich belohnt. Damit ist Bundo quasi auch gesetzt, aber er sollte wieder auf die rechte Seite rübergehen, weil Jokota halt nicht performt hat. Und ganz ehrlich, Hüseyin Çakırın nach seiner Einwechslung jetzt nicht im nächsten Spiel aufzustellen, wäre wahrscheinlich auch fatal. Und ganz ehrlich, Maurice Neubauer wirklich sehr, sehr gerne. Der Pass auf Bundo alleine war jetzt aber nicht so überragend, weil der stand da halt mitten in einem Radius von 25 Meter um sich rum frei. Dass ich jetzt sagen würde, ich würde die Leistung von Kolja der letzten beiden Spiele so weit abwerten, dass er jetzt wieder auf der Bank Platz zu nehmen hat. Ich würde Kolja da stehen lassen und somit wären meine einzigen Veränderungen, dass ich sage, Çakırın geht auf links wieder rein, dafür geht Jokota rübergetauscht raus. Ansonsten können wir gerne mit der Ausnahme Pichler wechseln, Kellmann, so weitermachen.
Also erstmal möchte ich sagen, wie du den großartigen Pass auf unseren besten Spieler so verunglimpfen kannst, Chris, ja? Das ist wirklich, also, skandalös. Also, Mustafa
Bundos Tor hier so klein zu machen. Das ist zum allerersten Mal in der Saison ist ein Pass zu Bundo gekommen, aus dem er ein Tor schießen konnte.
Um ernst zu werden, wir haben ja in der Halbzeit von dem Karlsruhe-Spiel, ich muss ganz kurz ein bisschen zurück, drüber gesprochen, ob Navrocki und Matsuda raus und dafür Okon und Neubauer rein, ob Tietz da vielleicht nicht wieder drei Stufen zu weit denkt. Und wenn man sich aber das 1:0 einguckt, dann ist es genau die Seite, über die das alles entsteht, weil Neubauer quasi mit Gegnerdruck im Rücken angespielt wird und nicht wie gegen Schalke er da den Ball verliert, sondern den Ball rausbekommt und dann von da der Angriff über Aseko läuft, wodurch dann das 1:0 entsteht. Also ich finde, alleine dadurch hat Neubauer schon eine Berechtigung, wieder in der Startelf zu stehen. Abgesehen davon, dass er, so gern ich Kolja mag, wahrscheinlich der bessere Linksverteidiger ist.
Darüber müssen wir doch gar nicht reden, dass er ganz andere defensive Skills mitbringt. Aber wir dürfen halt auch nicht ausblenden, was
Chris,
Kolja in den letzten drei Spielen gemacht hat.
Du hättest mich 10 Sekunden weiterreden lassen müssen. Kolja Oden spielt ja trotzdem bei mir. Nämlich so wie in der zweiten Halbzeit hinten rechts. Hayate Matsuda sitzt bei mir auf der Bank.
Oh, das ist gut.
Ja, okay. Das ist gut. Okay, verstehe ich.
Ne? Also das hat er ja in der zweiten Halbzeit dann schon so gespielt und ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht und dann ist es ja quasi so, dann nehmen wir, weil wie gesagt, ich finde, dass Oden und Bundo durchaus Chemie hatten auf der linken Seite. Wir nehmen einfach die linke Seite, schieben die nach rechts und dann ist es wieder schön.
Klingt auch eine spannende Idee. Also ja.
Ja, und dann Pichler oder wer spielt jetzt vorne?
Ja, genau. Das ist die nächste. Oder erstmal, Ferdi, würdest du es auch so machen? Also mischen wir jetzt einfach alles durch oder machen wir nur punktuell, fehlen noch Baustellen? Was würdest du machen?
Also erstmal finde ich es schön, dass André gerade auf den Vorschlag, dass man ja Uden rechts hinstellen könnte, so reagiert hat, als hätte die NASA gerade irgendwie eine besatzte Rakete auf den Jupiter geschickt oder sowas. Als wäre das jetzt der wissenschaftliche Nobelpreis 2025, wenn das genau das war, was Christian Tietz.
Willst du jetzt meine Leistung hier klein machen, Ferdi, ja? Also meine kognitive Leistung, also wirklich.
Niemals, Luca.
Ich war nur froh, dass Matsuda raus ist. Wer da spielt, ist mir egal.
Fair enough. Nee, ich bin auch genau bei der Lösung. Ich fand Matsuda zuletzt echt nicht gut. Uden ist viel zu gut, um ihn rauszunehmen. Neubauer tut uns gut, deswegen stell Kolja rechts hin, Neubauer links und dann sind wir da, finde ich, sehr, sehr gut besetzt. Aber Freunde der Sonne, Chris hat es nur kurz angesprochen, Mike Nawrocki muss schon in die Startelf, ne? Also da sind wir uns hoffentlich
schon einig. Ja, klar. Aber warum sagt ja nicht keiner, dass Uden links vorne spielt und Bundu rausgeht?
Das ist aber gut. Also wir haben Bundu,
lass ihn doch.
Also auf.
Was denn? Nee, was ist denn? Ja, alle sagen, Uden ist viel zu stark, um ihn rauszunehmen. Aber ist Bundu das auch?
Natürlich.
Gut. Jetzt, wo er getroffen hat, willst du ihn rausnehmen, oder
ganz was? Ehrlich, wir reden über Signale, ganz ehrlich. Ja, also was für Signale willst du denn senden an die Mannschaft, an den Spieler, wenn du ihn die ganze Zeit, obwohl er in der laufenden Saison, also wahrscheinlich, also wenn ich 5 sage, schmeichel ich wahrscheinlich, 5 200%er liegen gelassen hat, jetzt endlich sich belohnt.
Ja.
Also dann verbrennst du den Spieler doch komplett.
Und akzeptiere ich. Dann stelle ich ihn aber nach rechts und lasse Uden links. Aber offensiv.
Und was machst du mit dem gottgleichen Chakrun?
Chakrun kommt von der Bank und wirbelt dann eine müde gewordene Münsteraner Abwehr noch mehr durch.
Also tatsächlich finde ich Uden defensiv deutlich schmeichelhafter als offensiv, weil offensiv haben wir andere Qualitätsspieler. Dementsprechend würde ich den jetzt da nicht unbedingt sehen wollen müssen. Finde also Ferdis Idee gut. Wir sind uns einig, dass wir weiterhin keine 2 Stürmer auf dem Platz sehen. Das heißt, wir müssen uns zwischen Pichler und Kehlmann entscheiden. Da würde ich mit Pichler gehen. Und in der Innenverteidigung würde ich auch nichts ändern, obwohl mit Okon natürlich der Sieg eingewechselt wurde. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen an der Stelle. Aber was ich noch ganz interessanten Hot-Take finde, für den Fall, dass
Asiago oder Leopold... Warte, du gehst drüber hinweg, aber du sagst jetzt einfach, Pichler spielt. Warte mal kurz, mach mal kurz eine Bremse. Okay. Spielt Pichler wirklich, Luca?
Ja, weiter geht's.
Warte mal, du bist nicht Luca. Spielt Pichler wirklich Luca?
Ich spiele sowieso. Ne, wir sind ja hier alle, glaube ich, große Benny Pichler-Fans. Aber ich habe mich da vorhin tatsächlich mit meiner Mama auch drüber gestritten, weil sie ist großer Benjamin Kellmann-Fan. Und der hat jetzt in Pichlers Abwesenheit so viele Tore geschossen, so gut gespielt, 7 von 8 Toren auswärts geschossen. Lass ihn drin. Das bringt Pichi nochmal von der Bank, der kann dann von mir aus im Heimspiel gegen Bochum starten.
Bin ich bei dir, Chris.
Hast du das deiner Mama auch gesagt und dich entschuldigt?
Chris.
Nee, die war ja auch für Kellmann.
Chris, Luca oder André? Also Pichler oder Kellmann?
Grundsätzlich habe ich ja gesagt, möchte ich eigentlich zur ursprünglichen Spielidee zurückkehren, aber ich glaube, man kann super vertreten, dass jetzt im nächsten Spiel wir nochmal erst mit Kellmann starten und dann Pichi später einwechseln.
Ferdi?
Also erstmal Lob an Lukas Mama. Ich glaube, wenn ich meiner Mutter erzählen würde, dass da ein Benjamin Kellmann existiert, würde sie mich erstmal fragen, ob bei Ikea die Köttbullar aus war.
Aber ihr kommt aus München.
Ja, und meine Mutter, wenn ich sage Pichler, würde sie fragen, ob wir gleich einen Wein nehmen wollen. Also, sicherlich.
Ob du das wirklich drin haben möchtest, Chris, aber Ferdi, bei euch, ihr seid aus München, also sei nicht unfair.
Ich habe aber auch also generell und auch für das Spiel gegen Münster präferiere ich Wein gegenüber Köttbullar. Anders gesagt, ich würde gern Pichler in der Startelf sehen. Ich finde einfach, er tut uns wirklich gut im Spiel mit dem Ball. Ich habe auch so ein bisschen hin und her überlegt. Ich habe mir vor der Sendung auch nochmal so die Heatmaps der beiden in der Saison angeschaut, also sozusagen, wo sie unterwegs waren. Das war sehr lustig, weil bei Kellmann sind die roten Punkte, also da, wo er am meisten war, die sind halt einfach im Strafraum. Und bei Pichler sind sie so im Mittelkreis oder zwischen Mittelkreis und Strafraum. Also die spielen wirklich völlig unterschiedliche Rollen und sie spielen ihre jeweiligen Rollen sehr, sehr gut. Ich finde aber die Rolle von Pichi für unser Spiel sehr wichtig. Als Ankerstürmer, als Klatschstürmer, der Bälle festmacht, Bälle verteilt. Deswegen würde ich den gerne sehen. Und wenn wir in der 60. Minute ein Tor brauchen, dann haben wir den Luxus, einen Benjamin Kellmann einwechseln zu können.
Ist was dran?
Meine Mama macht den besten Kartoffelgratin der Welt und findet immer den Schiedsrichter scheiße. Ansonsten ist es ihr egal, solange jemand trifft. Wie sieht es mit deiner Mama aus, Tobi?
Ja, finde ich toll, dass du von deiner Mama erzählst. War gar nicht gefragt. Aber gut, also wir sind uns uneins. Das heißt, wir haben so ein bisschen nicht ganz
viel Mutter war immer gefragt. Immer.
Wir haben hier zwei für Pichler, den Rest für Kellmann. Ohne Pichler kleinreden zu wollen, aber eben dieses Momentum von der Bank, was er gebracht hat im Heimspiel gegen Karlsruhe, möchten halt Luca, Chris und ich lieber sehen. André und Ferdi blicken dann doch zurück und sind ewig Gestrige. So, und bringen dann Pichler gleich in die Startelf. Also hinten drin waren wir uns.
Aber jetzt, ich habe noch was Neues. Vorhin wollte ich noch was Neues sagen. Passt auf, jetzt kommt ein Hot-Take. Und zwar, für den Fall, und das meine ich total ernst, dass Aseko oder Leopold jemals auch nur ein Zipperlein haben, also ein Müh oder ein Mini-Infekt oder denkt euch was aus oder die haben schlecht geschlafen wegen Katzenallergie. Den Roggo finde ich ja mega geil. Also der ist ja, du merkst ja gar nicht, dass der auf dem Platz ist. Der hat eine Arschruhe, der macht gar nichts falsch. Grundsolide sagt man ja meistens so, das klingt ja wie 3+ oder was. Der ist wirklich grundsolide, aber besser als 3+. Ich finde den großartig als Backup-Zentral-Mittelfeldspieler. Ich würde sehr, sehr gerne mehr von ihm sehen. Mein Problem dabei ist nur, dass dann natürlich Aseko oder Leopold raus müssen. Das will ich auch nicht. Deswegen muss das Ziel sein, zur Halbzeit 4-0 zu führen, dass man Roggo einfach bringen kann, ihm Spielminuten zu geben. Was für ein großartiger Backup-Spieler. Mehr von Roggo. Roggo, alle, alle, alle.
Ja, und auch also, nur, da muss ich rein, nur ein Satz, weil. Also da spricht der Beamte, da spricht der Lehrer. Also auch bei André merke ich häufig gar nicht, dass er auf dem Platz ist. Und da möchte ich auch gerne mehr sehen. Und ich wünsche uns allen viel Erfolg dabei.
Da fehlt mir ein bisschen, da fehlen mir die Worte. Verstehe ich nicht. Also ja, gut. Ich möchte weder das eine noch das andere, aber ist egal. So, also wir sind uns da ein bisschen uneinig, was die vorderste Front angeht. André bricht der Lanze für Roggo, den wir hier auch schon gelobt haben und von dem wir auch der Meinung sind, er ist der bessere Backup, leider in Anführungszeichen oder in Klammern als Taibi, unser Königstransfer. Ich bin gespannt, also was Christian Tietz draus macht. Ich glaube sogar, dass er mit der identischen Startelf beginnen wird in Münster. Möge er mich Lügen strafen. Am Ende geht es aber gar nicht aber so sehr um die Start. Punkt
haben wir noch, du hast die Startelf genannt, Tobi. Das haben wir jetzt geklärt, das ist alles gut. Aber ein weiteres extrem wichtiges Puzzleteil ist, wer noch im Kader steht. Und ich möchte tatsächlich nochmal auf die Katze verweisen, auf die Ferdi vorhin getreten ist. Also das mit dem Roche ist ein Ding, ne?
Also wenn ja, der jetzt nochmal nicht im Kader aber, steht. Ja, machen wir es jetzt aber nicht größer, als es ist. Also da, also
ich denke, Janik, wenn der wieder nicht im Kader steht, wo er fit ist, dann geht er im Winter.
Ja gut, aber das mit dem Harvard News ist auch so ein Ding, du.
Ja gut, aber na, du, also der Kader ist stark genug oder ist so stark, dass diese Spieler sich eben beweisen müssen. Janik hatte viele Chancen, dabei ist wenig rumgekommen, auch wenn er immer einer der besten Spieler auf dem Platz war, irgendwie Zählbares sprang halt nicht mehr raus. Es war so ein bisschen das 96-Problem, möchte ich fast sagen. Wir waren ja auch in den Spielen, wo wir verloren haben, nur in vielleicht ein, zwei Spielen die schlechtere Mannschaft. Nur wir haben keinen Ertrag gehabt. Und lässt sich so ein bisschen nicht runterbrechen, das wäre mir zu viel, aber Yannick Rochelt hat gut gespielt, war anspielbar, war wirklich flexibel, hat den Ball gefordert, auch gute Ideen gehabt, aber am Ende der letzte Pass oder der Schuss nicht erfolgreich. So wie 96 in den Spielen. Und so leid es mir tut, also ich hoffe nicht, dass er uns verlässt, weil ich glaube, wir werden ihn noch brauchen. Aber am Ende gehört er jetzt gerade nicht in den Kader. Tut mir leid. Gehört er nicht. So, aber das wird sich ändern. Gelbe Karten, Sperren, Verletzungen, Krankheiten, was auch immer. Wir werden ihn brauchen. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Aber es sind gerade tatsächlich, wenn wir jetzt seine linke offensive Position ansehen, da sind ja so viele gerade vor ihm, also da ist Bundu vor ihm, da ist Oden vor ihm, da ist Kokolo vor ihm, da ist Chakrun vor ihm, da sind ja alle vor ihm. Also, naja, gut, Kokolo muss ich eigentlich streichen, weil es so erfolgreich im Kader war jetzt auch nicht letztes Spiel, aber egal. Gut, haben wir drüber gesprochen, interessant wird sein, was Christian Tietz daraus macht. Tipps. Ich gehe davon aus, wir tippen alle einen Sieg. Ich interessiere mich sehr für die
3-1, weil das wollen bestimmt alle tippen. Deswegen springe ich direkt rein. Ich sage 3-1 für Hannover.
Ja, also Chris, dann ist er schon mal weg. Chris, wie spielt denn 96 in Münster?
Das Spiel geht 0-2 aus. Also wir gewinnen auf des Gegners Platze mit 2-0.
Luca, wie geht das Spiel aus? Du kannst das Gleiche sagen, Tipp ist okay.
Geklaut. Nein, du kannst das Gleiche sagen, ist okay. 0-2, Ketchupflasche, Doppelpack, Mustafa Bundu.
0-2, Ketchupflasche, Doppelpack, Mustafa Bundu. Ferdi.
Ich sag 0-3, Tore. Einmal Preußen-Münster ist unfassbar anfällig bei Standards. Die kriegen die meisten Standardtore der Liga. Das heißt, Gita trifft mal wieder. Aseko trifft diesmal auch, nachdem er das letzte Spiel 2 überragend vorbereitet hat. Und Benny Pichler macht es wieder Pfarrer Assmann und der macht es wieder Pastor Neute und der traf, wie er wollte.
Wow, geil. Und bevor André kommt jetzt nämlich zum Schluss, weil er sich so reingedrängt hat. Ich sage, dass 96 auch mit 3:0 in Münster gewinnt. 0 auf jeden Fall. Die 3 Tore schießen Mustafa Bundu, Benjamin Kellmann, Benedikt Pichler. Die werden sich ja abwechseln. So, deswegen treffen beide. André, du hast gesagt 1:3, also 3:1 zu 96. Magst du uns auch die Torschützen verraten? Übrigens, toll, dass du reingrätschst und keiner möchte diesen Tipp nehmen. Ne? Das ist großartig, weil wir kriegen einfach kein Gegentor. Also du bist ja völlig falsch drauf.
Ja, ich kann nichts dafür, dass die anderen falsche Tipps machen. Ich meine, das ist ja denen ihr Problem. Ich habe ihnen ja das auf dem Silbertablett serviert. Ich bleibe natürlich bei meinem 1:3. Wer die Tore macht, ist mir tatsächlich einerlei.
Oh, auch ein schöner Reim. Wunderbar. Okay, zum Glück kein Matthias. Ist egal. So, also, das heißt, wir tippen alle auf den Sieg und ich freue mich auf alle AuswärtsfahrerInnen. Leider wissen wir noch nicht, wie viele, weil die PK ist erst morgen. Also, kommt
1860.
1860 sind mir 16 zu wenig. 1896
müssen sein.
Deswegen sage ich doch, du lässt mir ja nicht reden. Also 1860 sind mir zu wenig, deswegen mache ich daraus 1896. Fans werden mit nach Münster reisen und ein, ja doch, wie wir alle sagen, ungefährdeten Auswärtssieg sehen. Also kommt gut nach Münster, kommt gut wieder zurück mit den 3 Punkten im Gepäck. Ja, und das war's von uns heute hier. Und eine Sache noch, natürlich ein großes Shootout an Hannover 96, VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig, SV Meppen, VfB Oldenburg, VfL Osnabrück und, was macht der da eigentlich, TSV Havelse. Alle haben sich heute bekannt gegen die Pläne der Innenminister der Bundesländer und haben klar gesagt, dass die Fankultur wichtig ist und erhalten gehört und sich gegen Maßnahmen wie Gesichtserkennung, personalisierte Tickets und dergleichen ausgesprochen. Niedersachsen hält da also zusammen. Finde ich großartig, ganz, ganz toll. Und wie man so hört von der Innenministerkonferenz, ist wohl auch die Gesichtserkennung und zumindest die personalisierten Tickets sind vom Tisch. Weiterkämpfen, weiter an die Rechte glauben. Im Stadion ist wirklich, so ehrlich müssen wir sein, im Stadion ist man so sicher wie nirgendwo. Das müssen wir so ehrlich sagen. Deswegen sind Maßnahmen im Stadion komplett an der Sache vorbei. Und toll finde ich auch, dass all diese Clubs, die ich gerade aufgezählt habe, dazu aufrufen, mit FanvertreterInnen zu sprechen, in den Dialog zu treten und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. So geht Fußball. Danke da auch an Markus Mann. Mit Geschäftsführer Martin Kind wäre das nicht möglich gewesen. So, in diesem Sinne, gute Restwoche, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.